es ist ja quasi stündlich kommt ein neuer Klopper und gleichzeitig ist es natürlich auch zumindest Taktik von Seiten der amerikanischen Rechten, dass man quasi Schlagzeilen in einem Maße am laufenden Band produziert, dass sowohl die politische Gegenseite als auch JournalistInnen quasi gar nicht hinterherkommen. Mhm. Und das hat, und das ist auch durchaus so gewollt, einen gewissen Zermürbungseffekt.
Quasi stündlich kommt ein neuer Klopper im US-Wahlkampf. Das sagt Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt in dieser Folge. Und das Gespräch geführt habe ich bei den Medientagen München, die ja vor kurzem zu Ende gegangen sind. Ich nehme heute auf am 28. Oktober, das heißt gar nicht so lange her, am Freitag war das Gespräch am Ende der Medientage. Ja, ein neuer Klopper, stündlich fast. Und wenn das jemand weiß, dann wohl sie, denn es gibt nicht so viele Menschen hierzulande, die sich so intensiv mit der US-Politik und insbesondere dem Einfluss der extremen Rechten dort beschäftigen. Sie tut das unter anderem als Bestseller-Autorin von Büchern wie Amerikas Gotteskrieger oder in diesem Jahr erschienen Die Brandstifter über die Republikanische Partei. Ja, und einer der letzten Klopper aus Mediensicht war, dass die beiden renommierten Zeitungen Washington Post und Los Angeles Times ihre Wahlempfehlungen für Kamala Harris zurückgezogen haben. Solche Empfehlungen sind im US-Journalismus ja üblich. Die beiden Zeitungen hatten sie offenbar auch schon vorbereitet, aber auf Druck ihrer schwerreichen Besitzer dann zurückgezogen. Im Fall der Washington Post ist das übrigens Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und unvorstellbar reiche Milliardär. Es gibt Vermutungen, dass Donald Trump auf ihn sogar persönlich Druck ausgeübt haben könnte. So oder so, das ist eine weitere Episode, die wieder einmal zeigt, welche große Rolle Medien in der Polarisierung und Radikalisierung der US-Politik spielen. Das ist so unglaublich vielschichtig und komplex, dieses Spiel mit der Öffentlichkeit kann man es, glaube ich, nennen. Annika Brockschmidt versucht das in dieser Folge ein bisschen aufzudröseln und wir tauchen wirklich tief ein in die US-Politik. Das lohnt sich, versprochen, auch wenn es teilweise echt verrückt ist. Ja, das ist dann jetzt so eine Art Sonderfolge nach den Medientagen. Wir melden uns dann bald wieder mit einer weiteren regulären Ausgabe des Podcasts. Aber jetzt das Gespräch mit Annika Brockschmidt.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Annika Brockschmidt hat es geschafft von Berlin nach München. Es war nicht so einfach. wie ihr vielleicht schon euch denken könnt, ist die Deutsche Bahn gefahren. Wir haben gerade kurz vorher, bevor die Mikros an waren, darüber gesprochen. Mhm. Nicht, dass ihr euch wundert, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt ist sie da. Jetzt sind wir startklar. Und so Annika Brockschmidt, wer sich jetzt gefragt hat, wer ist denn das überhaupt? Ich habe eine Bestseller-Autorin vor mir sitzen. Oh. Genau, sie hat das Buch 2021, das Buch Amerikas Gotteskrieger geschrieben und sich damit darin schon mit der USA und dem politischen System dort beschäftigt und genauer damit, wie die religiöse Rechte in den USA eigentlich die Demokratie gefährdet. Und sie hat nachgelegt Anfang des Jahres mit Die Brandstifter, ein Blick rein in die Republikanische Partei in den USA und vor allem die Radikalisierung dieser Partei, an dessen vorläufigen Höhepunkt, der Donald Trump stand und steht wieder. Und 11 Tage sind es jetzt noch bis zur Wahl. Annika?
Ich habe gerade schon gesagt, das ist gleichzeitig, kommt es mir sehr kurz und sehr lang vor. Ja. Weil ja immer, es ist ja quasi stündlich, kommt ein neuer Klopper und gleichzeitig ist es natürlich auch zumindest Taktik von Seiten der amerikanischen Rechten, dass man quasi Schlagzeilen in einem Maße am laufenden Band produziert, dass sowohl die politische Gegenseite als auch JournalistInnen quasi gar nicht hinterherkommen. Mhm. Und das hat, und das ist auch durchaus so gewollt, einen gewissen Zermürbungseffekt. Und 11 Tage.
Ja, 11 Tage. du sagst, das ist gewollt. Ist es dieses, was Steve Bannon mal gesagt hat, dieses Flood the Zone of Shit? Mhm. Das ist genau das. Ne?
Genau. Und das hat jetzt auch nicht unbedingt Steve Bannon erfunden, mhm. Das ist quasi nur der jüngste in einer ganzen Reihe von
Da der war Wahlberater von Donald Trump, vielleicht für diejenigen, genau, die jetzt nicht mit dem Namen sofort
und
was anfangen können.
Vorher, ne, bei Breitbart und so weiter, und gilt so als einer der aktuellen Vordenker der amerikanischen Rechtsextremen. Und vor ihm in den 90ern hat das aber schon Newt Gingrich gemacht, der 94 Speaker geworden ist im Repräsentantenhaus und die Republikaner da quasi nach langen Jahren in der Wildernis der Opposition wieder zurück in die Mehrheit geholt hat, indem er also einerseits in einer sich verändernden Medienlandschaft als erster so wirklich mitgespielt hat, wie man den sich langsam entwickelten so 24/7 News Cycle für sich nutzen kann, indem das Prinzip ganz platt gesagt war, erzähl Ungeheuerliches über deine politischen Gegner, relativ egal jetzt erstmal, ob das wirklich alles so stimmt, weil damit dominierst du erstmal den aktuellen Nachrichtenzyklus. Und bis die erstmal nachfragen, bis die alle nachrecherchiert haben, erzählst du am nächsten Tag einfach wieder was anderes.
Ja.
Und es ist sehr effektiv. Und das, was wir heute sehen, ist letzten Endes nur eine geupdatete Version davon.
Jetzt sind wir schon mittendrin, mittendrin im Thema. Wir haben ganz elegant reingeschlittert, so ein bisschen. Ja, wir haben gesagt, 11 Tage noch. Wir nehmen am 25. Oktober auf, am letzten Tag der Medientage München, am Freitag. Und in 11 Tagen steht die Wahl an. Und dann wissen wir wahrscheinlich auch wieder erst ein paar Tage später, wer sich erinnert an die letzte Wahl. Ganz furchtbare Tage. Damals, ich kann aus persönlich auch, du wahrscheinlich auch, ich habe nicht geschlafen, glaube ich, fast gar nicht. Und das steht uns dann bald wieder bevor. Du beschäftigst dich ja wirklich intensiv, vor allem mit der Radikalisierung der Politik und von der Republikaner im Speziellen. Was passiert denn am 5. November oder in folgenden?
Also, weil der 5. November ist, ich glaube, bei uns ist das auch ein bisschen auch dadurch, dass quasi das so das Datum ist, auf das auch alle Medien hinfiebern, vergisst man so ein bisschen, dass die Wahl ja schon längst läuft. Also der 5. November ist ja letzten Endes nur der letzte Tag, wo AmerikanerInnen ihre Stimme abgeben können.
Einigen Vorwahlen schon extrem hohe Wahlbeteiligung zum Beispiel zu beobachten
auch
gewesen.
Da schon wäre jetzt mein Ratschlag, guckt euch nicht die vorläufigen Auswertungen an, weil das sind Polls, die eigentlich noch gar nichts, aus denen man noch gar nichts rauslesen kann, außer dass man in Panik gerät. Ja. Deswegen wäre mein Rat da, spart euch das, wenn ihr jetzt nicht professionelle Pollster seid. Und dann wird gezählt. Es laufen jetzt schon, ich glaube, der letzte Stand war vor einer Woche oder vor zwei Wochen, über 100 Klagen von Republikanern, also schon bevor das Ergebnis überhaupt bekannt ist, weil man eben davon ausgehen kann, dass die Wahl sehr knapp werden wird. Es war ja auch schon beim letzten Mal so, dass es, also vor 4 Jahren, 2020, dass es auf ein paar 10.000 Stimmen in einer Handvoll Bundesstaaten ankam. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch so sein. Es wird wahrscheinlich noch knapper ausfallen. Und je knapper das Ergebnis ausfällt, desto mehr Rabatz werden Republikaner machen, von Wahlbetrug reden, sollte Trump knapp verlieren, und werden dann versuchen, die Bestätigung der Stimmen aus dem Electoral College, dann so wird ja entschieden, wer Präsident wird, so weit wie möglich herauszuzögern oder das Ganze dann dem Kongress zu übergeben, wenn sie es schaffen sollten, dass bestimmte Stimmen aus Staaten nicht bestätigt werden, weil dann im Kongress nach Delegation, also nach Bundesstaatskongressdelegationen abgestimmt werden würde. Da haben Republikaner die Mehrheit. Ja. Und ob das klappt, ist, also ich will jetzt nicht sagen, ist unwahrscheinlich. Weil das ist ja immer,
damit sollte man inzwischen vorsichtig sein, wahrscheinlich.
Ob es klappt, ist fraglich. So ist der Satz besser. aber man kann davon ausgehen, dass es zwischen dem letzten Tag, wo gewählt werden kann, und dann der Vereidigung der neuen Regierung, wer auch immer es sein mag, es nochmal ziemlich ungemütlich werden dürfte.
Ja. Das wird dann ja erst im Januar irgendwann genau. der Fall sein. Genau. Ja, diese Konzentration auf den einen Wahltag, natürlich auch was sehr Deutsches, to be honest. Auch wenn sich das natürlich auch ändert mit ja. hohen Briefwahlanteilen inzwischen, die ja auch weit vorher teilweise abgegeben werden. Aber das vielleicht nur am Rande.
Ja.
Du bist ja hier nicht primär für dieses Podcast-Interview, sondern eigentlich für dein Panel, was du bei den Medientagen hast, was den, wie ich finde, gruselig fantastischen Titel Trumpocalypse in ja trägt. Ist es wirklich so dramatisch, was Trump, der ja auch nur ein, ja, ein Symptom einer Entwicklung vielleicht ist, da können wir vielleicht auch drüber reden, mit der Republikanischen Partei gemacht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer so ein bisschen das Problem der Berichterstattung über Trump, dass ich glaube, wenn man jetzt nicht so bis zum Kinn in diesem Thema drin ist und da täglich durchwartet, dass es dann oft alarmistisch klingt oder dass man sich fragt, naja, also können die den Ball nicht mal ein bisschen flach halten? Aber wir sind halt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich, also wenn ich quasi auf die Frage stoße, ist es denn wirklich so schlimm oder ist das nicht irgendwie so ein bisschen so, ja, linke Hysterie so, dass ich mittlerweile einfach sage, ihr müsst das gar nicht mir glauben. Wenn man sich mal anschaut, was in den, ich glaube, in den letzten zwei Wochen ehemalige hochrangige Mitarbeiter von Donald Trump über ihn gesagt haben, öffentlich oder zu JournalistInnen, unter anderem, also ne, der ehemalige von ihm ernannte Generalstabschef, ne, also hochrangige Militärs, sein ehemaliger Stabschef, also alles Leute, die seine ohnehin schon recht drakonische Politik mitgetragen haben, ja, in vielerlei Hinsicht, dass die sich jetzt hinstellen, also John Kelly, sein ehemaliger Stabschef, das ist ein erzkonservativer Knochen, ja, der in einem New York Times Interview sagt, ja, seiner Ansicht nach ist Donald Trump ein Faschist. Sein ehemaliger Verteidigungsminister Mark Esper, der sagt, ja, keine Frage nimmt er das ernst, dass Trump sagt, er will das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzen, weil er es schon mal versucht hat und halt noch abgehalten werden konnte von diesen Leuten, die ja damals oft, ich finde es oft ein bisschen verharmlosend, als die in Anführungszeichen Erwachsenen im Raum bezeichnet wurden, ja. Das Problem ist, nicht mal die werden diesmal da sein, ja, weil Trump und mittlerweile das konservative Establishment, das hinter ihm steht mit all seinen Ressourcen, die es Trump mittlerweile anders als noch 2016 zur Verfügung stellt, jetzt quasi aus ihrer Sicht aus ihren eigenen früheren Fehlern in Anführungszeichen gelernt hat und jetzt Pläne hat, nicht nur absolute Loyalisten in Ministeriumsposten zu setzen, sondern auch noch radikalere Pläne anzugehen, also beispielsweise letzten Endes den Kündigungsschutz für Berufsbeamte, BerufsbeamtInnen aufzuheben, damit man nirgendwo mehr an Hindernisse stößt, wenn man Dinge tun will, die gegen Gesetze verstoßen oder die rote Linien überschreiten. Das heißt, also ganz abgesehen von den Massendeportationsplänen, die Trump verspricht, die er von Militär und Polizei durchführen lassen will, abgesehen davon, dass er versprochen hat, die National Guard in demokratische Städte zu schicken, dass er verspricht, dass er JournalistInnen, StaatsanwältInnen, RichterInnen, wen auch immer, wer auch immer ihm nicht passt, verhaften, einsperren lassen will. Das klingt oft, und das ist auch das, was man in vielen Interviews, beispielsweise von US-Medien mit Trump-Fans sieht, dass sie dann sagen, ja, das sagt er ja nur so, das ist jetzt nur so Bravado, ne? Dass man sich daran erinnert, dass sein engstes Umfeld ihn nicht nur nicht nochmal unterstützt, sondern sagt, nein, das ist ein Faschist.
Ja. Ja.
Also das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen.
Und das ist dann, weil wie gesagt, wir sind ja ein Medienpodcast und ich frage mich auch als jemand, der auch journalistisch eine journalistische Ausbildung hat, ist dann, wenn wir zum Beispiel schauen auf das Duell von Kamala Harris mit Donald Trump, du hast gerade alles aufgezählt, was Donald Trump alles sagt, und dann sagt, dann ist Kamala Harris auf der einen Seite, der man ja vielleicht auch zu Recht natürlich vorwerfen kann, die ist so ein bisschen unklar in dem, was sie eigentlich, wofür sie stehen will, und das aber so gleich nebeneinander gestellt wird, ne? Dass wir in der Bewertung von Donald Trump, da würde mich einfach deine Sicht interessieren, einfach genau, also die gleichen Maßstäbe ansetzen wie bei einer seriösen Politikerin, die Kamala Harris unbestritten ist, egal wie man so inhaltlich zu ihr steht, dass da einfach so, ja, die, aber sie sagt ja auch nicht, ne? So.
Ja, ja.
Aber Donald Trump sagt ja ziemlich deutlich, was er vorhat. Also wie stehst du zu dieser Gleichsetzung in der journalistischen Bewertung auch?
Also es ist halt teilweise. Es gibt große Unterschiede in der Berichterstattung, teilweise auch innerhalb von demselben Medienhaus. Deswegen, ich hab ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist es, ich glaube, von der New York Times. Lass mich einmal kurz schauen. Ich muss kurz durch Hundebilder scrollen.
Audiokommentar, Annika Wotschild.
Sehr professionell.
Scrollt durch Hundebilder offensichtlich, ein Beispiel auf ihrem Smartphone zu finden.
Es kann sich nur um Stunden handeln. Genau. New York Times, ja. Also das Beispiel, was ich eben angesprochen habe, ja, dass ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter, sein früherer Stabschef, ihn einen Faschist genannt hat, findet sich, wenn man so ein bisschen runterscrollt auf der Startseite, mit folgender Überschrift: Harris calls Trump unfit, citing former AIDS interview.
Okay.
Das ist ein Problem.
Ja.
Und ein Problem in der Medienberichterstattung gerade jetzt, also wenn man uns jetzt so den aktuellen News-Cycle anschaut, ist, da geht's jetzt weniger darum, um inhaltlich, dass jetzt John Kelly, Mark Milley, Esper und so weiter, all diese hochrangigen Militärs, Ex-Verteidigungsminister und so weiter, Stabschef, dass die ihn einen Faschisten nennen und warum sie das tun, sondern es geht jetzt darum, oh, Kamala Harris hat in einem Interview mit Anderson Cooper gesagt, dass Trump ein Faschist ist. Sie hat das F-Wort benutzt, ja. Das heißt, es ist so ein bisschen, und das sieht man an vielen Stellen, so ein bisschen so ein Meta-Berichterstattung, aber wo es nicht wirklich um die Inhalte geht. Und einerseits ist es natürlich richtig, dass man in einer Wahl, wo zwei KandidatInnen antreten, dass man die beide quasi inhaltlich auf Herz und Nieren prüft. Das Problem ist, und das ist nicht nur ein Problem in US-Medien, sondern auch in deutschen Medien, in deutschsprachigen Medien, dass gerade zum Thema US-Berichterstattung es häufig so ist, dass, weil eben die republikanische Seite so krasses Zeug von sich gibt, dann um eine falsch verstandene Neutralität, die als quasi Äquidistanz zwischen zwei Polen verstanden wird, man händeringend nach irgendwas sucht, was den Eindruck erscheinen lässt, dass die Demokraten mindestens auch genauso radikal, schrägstrich inhaltsleer oder was auch immer man da anbringen will, sind. Und zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, es war anfangs ja durchaus eine berechtigte Kritik, dass sie halt eine Zeit gebraucht hat, bis sie entsprechendes
Politik. Ja, logisch ist am Ende, ehrlicherweise.
Sie war ja auch nicht darauf vorbereitet. Ja, also die haben quasi eine Präsidentschaftskandidatur aus dem Nichts gestampft, in extrem kurzer Zeit, muss man sagen. Dieses Policy-Papier kann man runterladen. Meine Kritik wäre eher, es ist viel zu lang und viel zu, das interessiert außerhalb dieser Bubble halt niemanden. Aber auch da ist quasi die Kritik, worüber reden wir hier eigentlich? Also reden wir jetzt darüber, dass man versucht, okay, Trump redet irgendwie relativ unzusammenhängend über irgendwelche Haifischangriffe und wie oft er die Klospülung, also das sind ja reale Beispiele.
Wenn ich mir überlege, was los gewesen wäre, wenn Joe Biden das damals gesagt, also wenn der so gesprochen hätte.
Nur ein Auftritt oder der bizarre Auftritt, ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren, ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war, wo es sollte eigentlich so eine Town Hall sein, wo er also Fragen aus dem Publikum annimmt, quasi wie so eine Art rathausoffene Fragerunde als Format. Und nach Frage 4 hat Trump gesagt, wir hören jetzt Musik. Und dann stand der 40 Minuten auf der Bühne, Kristi Noem stand neben ihm und lachte unangenehm berührt. Und dann haben die seine Playlist gespielt. Ave Maria, Time to Say Goodbye.
Okay.
Und er hat so ein bisschen hin und her geswayed. auch da, stelle sich vor, Joe Biden hätte das, da wäre der nächste Monat vorgewiesen. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass die Berichterstattung zu Joe Biden nach diesem Totalausfall, der da sein TV-Duell war, dass das überzogen war. Aber auch da sieht man, glaube ich, dass auch dazu gibt's eine Debatte in den USA medial, Donald Trump und mediales, in Anführungszeichen, Sane-Washing. Und das heißt letzten Endes nur, dass man Trumps unzusammenhängendes Gerede zusammenfasst oder paraphrasiert in einem Artikel, was in gewisser Hinsicht ja auch verständlich ist, weil irgendwer muss den Artikel abnehmen und wenn man da halt das lässt sich ja kaum zitieren, weil das keine ganzen Sätze sind. Das ist ja teilweise, also es ist ja nichts mal zusammenhängend. Das Problem hatte ich auch beim Buch, dass dann der Lektor berechtigterweise dran schreibt oder das korrigiert und halt einen menschlich nachvollziehbaren Satz draus macht und ich dann sagen muss, nee, aber dann funktioniert das Zitat nicht, weil das ist dann ein falsches Zitat. Aber dadurch entsteht halt auch für jemanden, der sich jetzt nicht die Trump-Rallies reinkloppt, jeden Tag irgendwie 2 Stunden lang.
Machst du das?
Ja, das ist ein bisschen Berufsrisiko. Das kann ich nicht empfehlen.
Oh Gott. Aber, ja, deswegen frage ich. Aber, mein Beileid, also, aber gut.
Aber ist ja selbst gewählt, deswegen kann ich mich nicht beschweren.
Fair.
Manchmal hinterfrage ich diese Lebensentscheidung. Aber das heißt ja auch, dass zum Beispiel, selbst wenn jemand politisch interessiert ist und zum Beispiel Nachrichten guckt, ja, dann kommt natürlich was Zusammengeschnittenes zwangsweise in diesen Beiträgen vor. Weil wenn ich 5 Minuten Clip zeigen muss, um zu zeigen, wie der Satz endet, da hat man ja auch getan, also ne, aber das wäre ja auch von der Berichterstattung her machbar, indem man sagt, wir haben versucht, einen Clip zu finden.
Es war so zusammenhangslos,
dass man nur erahnen kann, dass er wahrscheinlich darüber reden wollte, aber dann hat er an Klospülungen gedacht und dann ging es weiter in diese Richtung.
Warum auch immer, aber ja. Und genau, das ist, ich glaube, das ist irgendwie auch ein Kern der Darstellung, auch gerade wenn wir aus Deutschland drauf schauen, diese seltsame Gleichstellung irgendwie von Dingen und dass man so, ja, Trump ist ja halt so, ne, bei dem wundert uns das nicht, aber schaut doch mal, was bei den anderen ist. Tatsächlich, glaube ich, falsch verstandene Objektivität in dem Sinne, ja.
Ja, weil, und das bedeutet natürlich auch, dass wenn wir uns bei allen historischen roten Linien, die es ja durchaus gibt in der Republikanischen Partei, der Mann ist jetzt nicht vom Himmel gefallen plötzlich, sondern war eher so für ihn zumindest zur rechten Zeit am rechten Ort und hat sich da quasi ins gemachte Nest gesetzt.
Was heißt das konkret? Also woher, weil wir haben es ja am Anfang auch schon angedeutet, Trump war ja nicht einfach, Trump hat gesagt, so, ich will das jetzt werden und ich mache mir euch zu Untertan, Republikanische Partei. Wann hat das angefangen? Diese Radikalisierung. Gibt's da einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum? So viel oft wird ja auch über die Tea Party-Bewegung zum Beispiel gesprochen. Mhm. Kann man das da verorten? Wo kommt das genau her?
Also die Tea Party ist, glaube ich, einer der Momente, wo sich die Republikanische Partei Führungsriege bewusst entscheidet, diesen rechtspopulistischen und rechtsextremen Elementen sich nicht von denen zu distanzieren, sondern um eine Abspaltung zu verhindern, wie gesagt, ne, Wahlen werden knapper, man möchte sich die Machtoption erhalten und holt diese Leute ins Boot, einerseits, weil man sie nicht verlieren will, andererseits, weil man sich von ihnen verspricht, dass man ihre Netzwerke zur Wählerinnenmobilisierung nutzen kann, aber vor allem, weil man die fatale Fehlannahme macht, dass man sie kontrollieren kann. Und das sieht man, wenn man sich die Karrieren der letzten republikanischen Speaker anschaut, von dem eben erwähnten Newt Gingrich über sämtliche seiner Nachfolger, also Gingrich ist der erste Speaker, der letzten Endes von den Geistern, die er gerufen hat, letztlich vom Hof gejagt wird, ja. Das ergeht auch John Boehner so, das ergeht Paul Ryan so, das ergeht Kevin McCarthy so, dass all diese, ich sag jetzt mal, zwar sehr konservativen, aber Establishment-Leute sich zu verschiedenem Maße aus machtpolitischen Gründen auf eine Allianz mit rechtsextremen Kräften eingelassen haben, die den politischen Kompromiss rein von der inneren Logik ihrer Ideologie her völlig unmöglich machen. Das ist das, was Gingrich das Genick bricht, dass er halt eine Art von Politik und von medialer Kommunikation etabliert hat, die Kompromiss zum Schimpfwort macht. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel durch Geschichtsbücher wühlt, dann ist der Begriff oder die Beschreibung, die am häufigsten zu Newt Gingrich gewählt wird, unabhängig, ob das jetzt ein konservativer Historiker ist oder nicht, gewählt wird, ist entweder der Mann, der Politik zum Blutsport gemacht hat, oder der Mann, der die amerikanische Politik zerstört hat. Ja. Gingrich ist nicht der Erste, ja. Also gut, HistorikerInnen streiten sich immer, wann fängt's an. aber also ich habe in meinem Buch einfach auch aus Umfangsgründen, aber auch, weil ich glaube, dass es wirklich ein Punkt ist, wo sich vieles schon entscheidet oder wo zumindest eine Weiche gestellt wird. 64 ist mit der Kandidatur von Barry Goldwater, das ist so der erste Präsidentschaftskandidat. Ich habe leider eine Brille an, die exakt wie seine aussieht. Das okay. ist keine Hommage, möchte ich hier klarstellen.
Das ist, wir sind ja im Podcast, das sieht keiner. Stimmt, Gott sei Dank. Hättest du es gar nicht angesprochen, ja, aber jetzt.
Jetzt habe ich die Saat gesät.
So entstehen vielleicht.
So entstehen Gerüchte, also, ja. Frogschmidt-Goldwater-Fan. Sehr plausibel. Aber der ist quasi so der erste Kandidat, hinter dem sich die amerikanische Rechte, die sich vorher noch gar nicht so bewusst war, okay, oder noch gar nicht einig war, sich auch untereinander aus Gruppen bestand, die sich gar nicht unbedingt leiden konnten, okay, sollen wir jetzt versuchen, die Republikaner oder die Demokraten als Partei zu übernehmen, weil bis dahin gab es ja Konservative in beiden Parteien. Mhm. Also so in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und die sehen aber dann ihre Möglichkeit, als in den 50ern die Demokraten, die ja eigentlich die Partei der Südstaaten der Segregation sind, anfangen, sich auf Bundesebene, aus verschiedenen Gründen, hat mit ihrer Gewerkschaftspolitik vor allem zu tun, anfangen, sich hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen. Das führt dazu, dass konservative Strategen sagen, okay, jetzt wäre die Möglichkeit zu sagen, wir probieren es mit den Republikanern, weil Drittpartei gründen ist schwierig, anstrengend, teuer und im amerikanischen politischen System, wenn man eine Machtoption haben will, relativ aussichtslos. Das heißt, hier ist eine Gelegenheit für uns, so diese alte demokratische Koalition aus weißer Arbeiter- und Mittelklasse, die es seit den 30er Jahren, seit Roosevelts Sozialreform, dem New Deal gibt, die aufzubrechen, indem wir an die rassistischen Ressentiments weißer WählerInnen im Süden, aber auch in den Vorstädten appellieren und die auf unsere Seite ziehen. Goldwater ist der Erste, der das macht. Und Goldwater ist auch na, also klar, Präsidentschaftskandidaten haben immer mal Beef mit Medien, ist klar.
Ja.
Aber Goldwater ist der Erste, der, weil er halt ziemlich krasse Ansichten hat, er stimmt zwei Wochen bevor er nominiert wird gegen die Ratifizierung des Civil Rights Acts, also es ist ein ziemlich deutliches Symbol, der aber sagt, ne, also die Presse, da gibt's eine liberale, liberal bias, der verteilt in seinem Flieger, verteilt er so Anstecker, wo Eastern Liberal Press draufsteht, So, dann geht's weiter.
So viel zum Thema auch, dass das ein noch relativ neues Phänomen ist, so die Presse linksgrün, die sind
das
ja alle.
Das ist 63, ne? 64. Ja, genau. So, Nixon, ich habe ein kurzes Nixon-Zitat, ich kürze es, ein Nixon-Zitat von 72 mitgebracht, das sagt er, weil Nixon hat ja, war ja so paranoid, dass er alles aufgenommen hat, deswegen gibt's da Tonbandaufnahmen von, unpraktisch, wenn die rauskommen, auch für seine Präsidentschaft nicht gut geendet.
Nicht gut ausgegangen, wie wir wissen,
Der sagt 72 gegenüber seinen Sicherheitsberatern Henry Kissinger und Alex Haig, vergesst nie, die Presse ist der Feind, die Presse ist der Feind, die Presse ist der Feind, das Establishment ist der Feind, die Professoren sind der Feind, die Professoren sind der Feind. Schreibt das 100-mal auf die Tafel und vergesst es nie. Hm. Und 22, nur um kurz einen Rahmen zu zeigen, wie krass das schon unter Nixon war, dass es eben nicht nur Rhetorik war. Unter Nixon haben drei, also er hat sowieso, ne, er hat Herbert Hoover Listen von Homosexuellen ihm unangenehmen Journalisten erstellen lassen und so. Aber er hat vor allem einen auf dem Kieker gehabt, und zwar einen Investigativjournalisten namens Jack Anderson, der unter anderem für die Washington Post geschrieben hat. Der hat ihn extrem verärgert. Der hat zum Beispiel 71 einen Artikel darüber geschrieben, dass Nixon als Präsident Beziehungen zu Männern gepflegt hat, die in der Vergangenheit als Nazi-Kollaborateure und Faschismus-Sympathisanten aufgefallen sind. Mhm. Und einige von denen mussten dann gehen, aber eben nicht alle. Jedenfalls ist er dann auch hier on the record, dass er gesagt hat, ich zitiere, wir müssen was gegen diesen Hurensohn tun. Und daraufhin, wie gesagt, es kam 22 raus, haben im März 72 drei seiner engsten Mitarbeiter, nämlich Charles Colson, Hunt und Liddy, ein Mordkomplott gegen Anderson geplant und konnten sich nicht auf die Mordmethode einigen. Anderson kam dann mit dem Leben davon, weil ihnen was anderes dazwischen kam, nämlich der Einbruch im Watergate-Gebäude.
Ja, verdammt.
So, ist jetzt nicht klar, ob Nixon davon wusste. Ja. Gibt Historiker, die sagen, es sind seine engsten Mitarbeiter. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass er gar keine Ahnung hatte. Aber wie gesagt, ne, also das ist dieses ganze, oh, Presse, das sind die Enemy of the People, das fängt nicht mit Trump an. Ja. Das hat tiefe Wurzeln in der amerikanischen Rechten.
Und trotzdem ist es ja so, dass natürlich ein Teil der Medien, ich denke zum Beispiel an Fox News natürlich als bekanntestes Beispiel. Wir haben gerade über Breitbart gesprochen. Ja. Breitbart, schwieriges Wort auch, am dritten Tag der Medientage, egal. Natürlich aber auch, also auf der einen Seite Presse ist der Feind, das sind hier die Liberalen, die müssen wir bekämpfen. Genau. Auf der anderen Seite nutzen wir aber auch andere Plattformen, um quasi unsere Ideen zu verbreiten, um unsere Propaganda zu verbreiten.
Total. Und weil du gerade Fox News angesprochen hast, Fox ist letzten Endes ein das direkte gedankliche Kind aus dem Debakel der Nixon-Präsidentschaft. Mhm. Weil einer der Hauptgründe, warum die Republikaner im Kongress Nixon dann irgendwann das Signal geben, du musst zurücktreten, sonst stimmen wir für deine Amtsenthebung, ist unter anderem, und warum sie das jetzt heute auch beim zweiten Amtsenthebungsverfahren trotz der Faktenlage nicht gemacht haben, liegt daran, dass es eben ganz anderes eine ganz andere Medienumgebung gibt. Und Fox wird, ich glaube, 96 gegründet und wird gegründet von Leuten, die das Ende von Nixon miterlebt haben und die sich letzten Endes sagen, das lag auch an der Presse und das passiert uns nicht nochmal, weil wir der Meinung sind, dass die, in Anführungszeichen, der Liberal Bias der etablierten Medien so groß ist, dass wir eine Gegenorganisation oder gegen Medienimperien gründen. Deswegen ist ja auch Fox News ursprünglicher Slogan Fair and Balanced ist natürlich ein passiv-aggressiver Kommentar gegen wir sind fair, ist natürlich Quatsch, auch von Anfang an gewesen. Aber
erinnert mich ein bisschen an Nius und Julian Reichelt, ehrlicherweise, vom Style her.
Aber es ist genau das, ja. Und hier Roger Ailes, dessen gedankliches Kind Fox News ist, das ist der Mann, nicht vergessen, der Nixon einst quasi fernsehfertig gemacht hat. Ja, Nixon hat, ich glaube, im Wahlkampf 1960 war es noch gegen JFK, sah ganz über. Es gibt ganze Diskussionen darüber, ob er wegen diesem Fernsehduell die Wahl verloren hat, weil er sich geweigert hat, sich schminken zu lassen. Dadurch sah er irgendwie aus, als würde er gleich umkippen. Er hat geschwitzt und so. Unabhängig davon, wie relevant das wirklich war. Also Roger Ailes hat früh verstanden, wie man Medien und vor allem Fernsehen einsetzt, um Wahlen zu gewinnen. Und das heißt, die haben letzten Endes, das fängt nicht mit Fox an, ne? Auch das fängt schon in den 60ern, 70ern an, dadurch, dass rechte Investoren vor allem in ländlichen Gebieten lokale Radiosender aufkaufen, wenn die pleite gehen. Also auch da ist der Niedergang des Lokaljournalismus ist ein Riesenproblem, um quasi nicht ein Informationsvakuum zu schaffen, sondern um eine Art separate Realität zu schaffen. Und das führt dann halt dazu, dass du in manchen Landstrichen auch heute noch, wenn du da das Autoradio anmachst, also ne, da muss ich ja gar kein irgendwie großer Fan von irgendwie fundamentalistischen Predigern sein, aber manchmal, du kriegst halt auf der Fahrt zur Arbeit, da gibt's keine anderen Radiosender mehr. Das heißt, selbst wenn ich das nicht direkt konsumiere, allein dadurch, dass ich in bestimmten Gebieten halt davon beschallt werde, ist das natürlich ein Riesenproblem und schafft letzten Endes Informationsräume, die es kaum die kaum durchdringbar sind mehr. Es gibt natürlich beispielsweise Demokraten, die zu Fox gehen.
Kamala Harris war ja auch da.
Kamala Harris war auch da. Hat es tatsächlich, ich war zugegebenermaßen nervös, weil ich erinnere mich an ein Obama-Interview auch mit Bret Baier, was gar nicht gut lief.
Ist der Politikchef von Fox?
Na, ich weiß oder ehrlich gesagt gar nicht, was seine aktuelle Rolle ist. Er gilt oder
als
er wird
einer der Moderaten, Moderator, also im Fox
wird gerne so verkauft, genau. Kurze Erinnerung, er hat bei der letzten Wahl mit Tucker Carlson getextet, dass er versuchen würde, den Decision Desk davon abzubringen, Arizona für Joe Biden zu erklären.
So viel zu moderat.
Also, aber, ne, das sagt ja auch schon einiges, dass der auf der Fox-Skala als, das ist unser moderater Nachrichtentyp, das ist nicht so der Meinungstyp. Und er hat natürlich auch genauso agiert, wie man das erwarten konnte. Ich nehme an, sie hat das Obama-Interview vorher geguckt, um sich ein Gegenbeispiel, weil die Taktik ist halt sofort unterbrechen, Thema wechseln, falsch gekürzte Clips zeigen und so. Das heißt, sie hat das auf eine Art und Weise gelöst, die, glaube ich, tatsächlich sinnvoll war. Ich glaube, das hatte 7 Millionen Zuschauer.
Okay, ja.
Das heißt, es werden auch natürlich Leute geguckt haben, die sonst nicht Fox schauen. Aber es war, glaube ich, sinnvoll, dass sie es getan hat. Rein aus politstrategischer Sicht, währenddessen Trump halt diverse Interviews absagt, sodass abgesehen davon, was sie gesagt hat, halt auch nochmal vermehrt der Eindruck entsteht, okay, er packt's nicht, irgendwo hinzugehen, wo er nicht in Watte gepackt wird im Interview. Und sie geht, ich glaube, der Untertitel war ja diversen Medien, oh, in der Höhle des Löwen und so. Das heißt, das war durchaus riskant, aber hat sich, glaube ich, gelohnt. Aber ja.
Ja, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang, wirklich, also das ist jetzt keine Koketterie, stundenlang weiter über das Thema sprechen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Aber ich will natürlich, dass du auch zu deinem Panel rechtzeitig kommst,
stimmt,
was gleich noch stattfindet.
Was.
Und dass du da auch noch was erzählen kannst. Ja. Deswegen vielleicht kurze abschließende Frage, schwierig wahrscheinlich da kurz drauf zu antworten, weil man versucht ja gegen Ende oft immer so eine positive Note und hat man irgendwie, also vielleicht jetzt gar nicht so sehr, vielleicht gewinnt Kamala Harris doch mit großem Abstand mäßig, sondern eher so, gibt's irgendeine Hoffnung, dass diese Radikalisierung gestoppt wird, dass das mal wieder in eine andere Richtung geht? Meine Geschichte ist ja immer in Wellen. Das wäre so eine Antwortansatz zumindest, den ich hätte. Aber wie blickst du darauf?
Du meinst jetzt innerhalb der Republikanischen Partei?
Ja. Also, dass sich das halt wieder normalisiert, dieses politische System. Ja. Also, ob es jemals normal war, ist vielleicht die andere Frage, aber genau.
Nein. Sorry. Ich glaube,
vielen Dank, Annika Brockschmidt.
Warte, ich sage noch zwei Sätze, dann ist es zwar auch kurz, aber nicht ganz so kurz. Ich glaube tatsächlich, dass es mit Sicherheit nach wie vor, also es gibt ja nach wie vor Republikaner, die mit all dem mitgehen, was Trump macht, und dann, das ist so mein persönlicher Pet-Peeve, ReporterInnen dann anonym sagen, ja, wir hoffen aber selber halt nichts tun. Deswegen haben wir gesehen, dass in den letzten Jahren, wie gesagt, super konservative Leute, das sind weder Linke noch irgendwie Mitte links noch irgendwie liberal, super konservative Leute, Liz Cheney, Adam Kinzinger, allen voran, dass die, weil sie halt sagen, okay, meine Grenze ist, Staatsstreich ist nicht gut, machen wir nicht. Und zweitens, Wahlen, die verloren sind, die sind halt verloren.
So die demokratischen Basics,
die
absoluten
Basics. Ja, also wir putschen nicht und wenn wir verlieren, verlieren wir. Das reicht, um quasi mit Karacho aus der Partei zu fliegen, beziehungsweise Kinzinger ist ja gar nicht mehr angetreten, weil klar war, dass er verliert. Das heißt, ich glaube, es ist sehr schwer, der Basis verständlich zu machen, okay, wir haben uns jetzt irgendwie seit Jahrzehnten mit Leuten auf die Bühne gestellt, die sagen, Demokraten sind die Kräfte des Bösen, verkaufen Kinder in die Sexsklaverei, all solche Sachen, aber jetzt halten wir den Ball ein bisschen flach und machen Steuergesetzgebung mit denen. Das ist, glaube ich, schwer zu verkaufen. Das wäre nur möglich, wenn man bereit wäre, ich sag mal, auf das eine Drittel harte Trump-Fans der eigenen Basis zu verzichten, auch wenn das halt heißt, keine Ahnung, dass man vielleicht 20, 25 Jahre nicht mehr ins Weiße Haus kommt. Da bin ich wenig optimistisch. Sorry, ich bin ganz schlecht in positiven Antworten auf letzte Fragen.
Vielleicht
ändert sich das irgendwann. Das würde mich sehr freuen. Auch das ist
super. Das würde mich auch freuen. Wie gesagt, lass uns gehen mit Geschichte verläuft immer in Wellen und vielleicht wird es irgendwann, auch wenn es jetzt noch nicht absehbar ist, vielleicht kommt irgendwann eine Figur in der Republikanischen Partei, wenn Trump irgendwann und lange nicht mehr ist und seine Zöglinge vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was machen, dann vielleicht. So bleiben wir am Ende. Annika Brockschmidt, vielen, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch und entlasse ich dich zur Bühne. Ein bisschen Zeit hast du noch, aber da geht's dann.
Ich weiß auch
gar
nicht, wo ich hin muss.
Da geht's dann weiter, das finden wir raus.
Okay, wunderbar.
Vielen
Dank.
Danke
dir. Ciao.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.